dass gerade im 15., 16. Jahrhundert, als die Seefahrer die Welt erkundeten, sowohl die Spanier als auch die Franzosen oder Italiener, natürlich sich dann auf den Schiffen näher gekommen sind, da dieser Keim dann sich ausgebreitet hat.
True Crime. Den Erregern auf der Spur.
Herzlich willkommen zurück zu True Crime, den Erregern auf der Spur. Diese Woche mit einem, wie ich finde, besonders spannenden Fall. Denn wir ermitteln nicht nur den Täter, der verantwortlich ist für mal wieder allerlei Symptome, sondern wir graben auch ein bisschen in der Geschichte. Denn diese Woche geht es um eine Krankheit, die schon seit hunderten Jahren die Menschheit um den Verstand bringt und für die es erst seit etwa den 40er Jahren tatsächlich eine Heilung gibt. Und es ging so weit, dass der Ausbruch dieser Krankheit sogar mitunter kriegsentscheidend sein konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen rein in den Fall.
Der Fall.
Ein frühlingshafter früher Morgen in Sachsen-Anhalt. Jonas Jacobi wacht auf und blinzelt verschlafen in die Sonne, die plötzlich durch sein Schlafzimmerfenster scheint. Wirklich ausgeschlafen fühlt er sich nicht. Dabei ist er gestern früh ins Bett gegangen. Genau wie den Tag zuvor und den davor. Aber in letzter Zeit kämpft er mit Schweißausbrüchen, die ihn wach halten. Der 39-Jährige setzt sich im Bett auf und schlägt noch schlaftrunken die Bettdecke zur Seite. Er macht langsam, denn so wirklich rund läuft sein Kreislauf nicht. Und falls er jetzt hinfällt, kann ihm keiner aufhelfen. Denn seit Jonas Lebensgefährte vor wenigen Jahren verstorben ist, lebt er alleine in der Dreizimmerwohnung. Mit viel Mühe stemmt er sich auf die Beine. Und da ist sie wieder, die Übelkeit, die ihn seit einer Weile begleitet. Warum? Das weiß Jonas nicht. Vielleicht vom Hunger. Aber es kommt ihm schon sehr ungewöhnlich vor, dass er allein im letzten Monat 8 Kilogramm abgenommen hat. Ohne es zu wollen. Schritt für Schritt arbeitet er sich im Badezimmer voran und stützt sich dort auf dem Waschbecken ab. Nach einem Blick in sein abgemagertes Spiegelbild ist ihm klar, es geht nicht mehr. Jetzt sollte er sich besser untersuchen lassen. Und so ruft er eine Bekannte an, die ihn schon länger drängen wollte, endlich ins Krankenhaus zu gehen. Die holt ihn wenig später mit dem Auto ab. Ab geht's ins Klinikum Magdeburg.
Spurensicherung.
Jonas landet also in der Notaufnahme und dort zuerst bei den Gastroenterologen, die verschiedene Untersuchungen anordnen, aber auch sehr schnell erkennen, dass man einen Infektiologen hinzuziehen sollte. Und damit erneut, hallo Thomas. Die Anamnese hat ja dann erstmal ohne dich stattgefunden und dann kamst du dazu. Wie war das genau?
Genau, also ich bin dann dazu gerufen worden, weil die Kollegen nicht so richtig weitergekommen sind mit dem Fall. Er kam halt mit Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust und auch so Bauchschmerzen. Und die Gastroenterologen haben dann eine weiterführende Untersuchung gemacht. Wie gesagt, Anamnese ist schon in der Notaufnahme erfolgt. Ist auch eine Magenspiegelung erfolgt. Da hat man eine Magenschleimhautentzündung gesehen. Ich habe den Patienten dann nochmal körperlich untersucht. Es war halt ein Mann, junger Mann, etwas verwahrlost, muss man sagen. Er lebt alleine und hat im Schleimhautbereich der Mundschleimhaut so kleine Läsionen gehabt, also kleine Schleimhautdefekte, die auch von seinem schlechten Zahnstatus kamen, aber gegebenenfalls auch für eine Infektionskrankheit sprechen. Und ich bin dann so ein bisschen auf die Idee gekommen, dass das da in die Richtung geht.
Wie offen war denn der Patient bei der Anamnese? Also es gibt ja einige, denen ist manches sehr unangenehm. Die möchten dann lieber nicht alle Infos angeben. Vor allem nicht schriftlich, aber hier war ja unter anderem der Fall, dass der Lebenspartner zuvor auch verstorben war, ebenfalls an einer Infektionskrankheit.
Korrekt, also er ist relativ offen mit diesem sensiblen Thema umgegangen. Die Anamnese ist das Wichtigste erstmal, dass man überhaupt einschätzen kann, was der Patient hat. Und er sagte halt, dass er homosexuell ist und auch regelmäßig ungeschützten Sex mit Männern hat, unterschiedliche auch Sexualpraktiken. Und er sagte halt, dass vor einigen Jahren sein Partner an den Komplikationen einer HIV-Infektion verstorben ist.
Wo ja dann wahrscheinlich bei dir erstmal alle Alarmglocken losgehen, weil diese Mangelernährung, die er hatte, also der war ja so stark abgemagert in kurzer Zeit, das tritt ja auch oft bei HIV auf.
Korrekt, ja. Man muss dazu sagen, er lebt alleine, hat häufig wechselnde Sexualpartner, ist vom sozioökonomischen Status auch vielleicht nicht ganz so eingebettet, wie man es gerne sich wünscht. trinkt relativ viel Alkohol, was dann natürlich auch mit einer Mangelernährung einhergeht, weil einfach diese Abbauprodukte des Alkohols toxisch auf den Körper wirken und dann einfach verhindern, dass normale Nährstoffe dann entsprechend aufgenommen worden sind.
Genau, aber da bewegen wir uns ja immer noch im Bereich der Vermutung. Und nun wurde ihm ja als erstes natürlich unter anderem Blut abgenommen, aber es kam ja auch ein Abdomensonograph zum Einsatz. Erklär mal kurz unseren Zuhörern, was das überhaupt ist.
Das ist eine Untersuchung, die wir als Internisten sehr gerne benutzen, weil einfach jederzeit verfügbar und keine Strahlenbelastung vorhanden ist. Wir nutzen einfach Schallwellen, die über ein Gerät, über einen Schallkopf in den Körper des Menschen projiziert werden. Und wenn sich Schallwellen bestimmter Frequenzlänge in Flüssigkeiten oder in Luft ausbreiten und dann auf eine feste Struktur treffen, zum Beispiel jetzt auf die Leber oder auf die Milz, dann kann man diese reflektierten Schallwellen mit einem Gerät auffangen und dann dreidimensional verarbeiten und kann dann ein Bild sehen. Das ist eigentlich das Gleiche, wie Fledermäuse ihre Nahrung orten, ja, eine Art von Echolot. Und das ist eine sehr elegante Untersuchung, weil die halt jederzeit verfügbar ist.
Und was habt ihr dann da gesehen?
Wir haben gesehen, dass der Patient Bauchwasser hat. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Lebersynthese nicht richtig funktioniert. Er hat auch eine Leberzellverfettung gehabt, eine sogenannte Fibrose, mit Übergang auch in eine Leberzirrhose schon, also eine chronische Lebererkrankung aufgrund des Alkoholgenusses. Und da zieht sich so richtig die Leber wie so ein Schwamm zusammen und wird steif und fest. Und das kann man dann optisch dann auch gut mit dem Ultraschall sehen.
Interessanterweise ist es ja tatsächlich so, dass in Sachsen-Anhalt die Anzahl der Menschen mit Leberzirrhose im bundesweiten Vergleich relativ hoch ist, ne?
In der Tat. Es gibt regionale Unterschiede in Deutschland und wie gesagt, die Situation nach der Wende war, um jetzt nicht zu weit auszuholen, war für viele nicht so leicht und viele haben natürlich dann auch ihre Sorgen dann mit Alkohol, gerade im jungen Alter, zu beheben. Ist natürlich ein Genussmittel, was irgendwo legal erhältlich ist, aber wir sehen das hier sehr häufig. Ja.
Und was bei Alkoholkranken ganz häufig vorkommt, ist ja die sogenannte Fettleber. Kannst du das mal kurz erklären, was das genau ist und wie das zustande kommt?
Die Fettleber ist ein chronischer Umbauprozess, in dem die Leber versucht, der Last an Giftstoffen, in dem Fall Alkohol, Herr zu werden, indem sie sich einfach vergrößert und einfach auch strukturell umbaut. Und Alkohol wird auch in Kohlenhydrate entsprechend umgewandelt oder als Kohlenhydrat als Energiequelle auch genutzt für den Körper. Und diese Kohlenhydrate lagern sich dann auch in der Leber sozusagen an, in den Leberparenchymzellen. Und das führt dann auch zu einer Leberzellvergrößerung. Aber im Großen und Ganzen ist das der Kompensationsmechanismus auf toxische Stoffe.
Kurz gesagt, wir können an dieser Stelle schon mal festhalten, dass da im Körper von Jonas enorm viel los ist.
Mit seinen jungen Jahren, erst 39 Jahre, aber hat halt leider auch viel Pech in seinem Leben gehabt, was man dann auch mit der Anamnese so erfahren kann. Also ein klassischer Fall von einfach gesellschaftlich leider etwas abgestiegen.
Zu allem Überfluss wurde bei ihm ja dann auch noch eine Anämie festgestellt, also eine Blutarmut. Das hängt ganz oft ja mit Lebererkrankungen auch zusammen. Und das ist aber ganz oft auch ein Auslöser für Magenentzündungen. Kann man sagen, dass da diese Übelkeit herkam?
Korrekt. Die Magenentzündung kann verschiedene Ursachen haben. Bei ihm ist es, denke ich, wiederum auf den Alkohol zurückzuführen, aber entsprechende Vitamine oder auch entsprechende Spurenelemente sind durch den Alkoholkonsum, sage ich mal so, in Mitleidenschaft gezogen. Und Vitamin B12 ist ein Stoff, der für die Erythrozyten, also für die roten Blutkörperchen, benötigt wird. Und das war bei ihm dann auch verändert. Und klassischerweise merkt man das auch an einer Gangunsicherheit, was er auch gezeigt hat, einfach weil diese Stoffe des Alkohols auch an den Rückenmarksnerven angreifen und da einfach die Stabilität der Koordination beeinträchtigen. Das war bei ihm auch gegeben.
Meine Güte. Also wir können ja leider in dieser Folge schon wieder sagen, dass da ein Patient war, der relativ lange gewartet hat, bis er zum Arzt gegangen ist.
Ist richtig. Und man hat dann auch erfahren, dass erst seine näheren Bekannten, die er dann Gott sei Dank noch hatte, ihn gedrängt haben, dann zum Arzt zu gehen. Weil nicht selten ist es dann in so einer Situation dann schon fast zu spät.
Was kam denn bei der Untersuchung seiner Blutergebnisse raus?
Die Blutergebnisse kamen und wir haben natürlich, weil wir wussten, dass er zu einer Risikogruppe gehört, wir sagen dazu MSM, also Männer haben Sex mit Männern, dass man auf jeden Fall eine HIV-Testung abnimmt. Das war bei ihm Gott sei Dank negativ.
Ja. Warte, stopp. Jetzt musst du uns kurz erklären, wie so eine HIV-Testung genau aussieht.
Das ist eine Blutuntersuchung, die man relativ unkompliziert auch bei uns im Labor abnehmen kann. Man muss den Patienten um Erlaubnis fragen oder um eine gewisse, zumindest mündliche Einwilligung einholen, weil es ja doch schon ein gewisser diskriminierender Aspekt ist. Der Patient war einverstanden, weil er sich auch helfen lassen wollte. Ja, HIV konnten wir Gott sei Dank oder glücklicherweise ausschließen. Da hat sich die Serologie negativ gezeigt. Die Gonorrhoe ist eine Geschlechtskrankheit, die sich vorwiegend auch im Urogenitaltrakt äußert. Also klassischerweise haben die Patienten dann Ausfluss aus der Harnröhre. Das hat er nicht gehabt und die Serologie war diesbezüglich auch negativ.
Und dann seid ihr ja dem Täter schon sehr bald auf die Schliche gekommen. Und bevor wir jetzt verraten, wer der Täter ist, muss ich dich noch kurz fragen, hattest du schon den Verdacht, dass es sich um diese Krankheit handeln könnte? Oder ist das was, was man automatisch mittestet, wenn man auf HIV und Gonorrhoe sowieso schon testet?
Also in der Tat ist es nicht Standard, muss man sagen.
Der Täter.
Wir als Infektiologen sind natürlich darauf geprimed, solche Patienten auch uns anzuschauen diesbezüglich. Aber nicht umsonst wird die Syphilis als der große Imitator genannt, weil sie so viele Erkrankungen vortäuscht und meistens auch Ärzte im niedergelassenen Bereich oder im stationären Bereich gar nicht dran denken. Und bei mir war es so, ich habe dann halt mir ihn nochmal genau angeschaut. Ich habe halt gesehen, dass er Lymphknotenvergrößerungen hat im Leistenbereich und diese Schleimhautveränderung im Mundbereich, die einerseits durch diese schlechte Zahnhygiene, aber auch andererseits durch ein Geschwür durch diese Infektionskrankheit auftreten können und dann noch die sogenannte Inkubationszeit. Ja, also ich wusste, dass der Patient ungeschützten Geschlechtsverkehr vor 3 bis 4 Wochen hatte und die Inkubationszeit für Syphilis, die ist 3 Wochen ungefähr und dann haben wir gedacht, okay, das kann auch in diese Richtung gehen.
Du hast ja gerade gesagt, dass Syphilis auch Imitator genannt wird, was ja super spannend ist. Wie muss man sich das genau vorstellen?
Lewis, ohne jetzt zu weit auszuholen, ist eine Erkrankung, die in verschiedenen Stadien verläuft. Die initialen Stadien, die auftreten, wie bei dem Patienten, sind sehr unspezifisch halt, mit Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust. Das kann ja von einer Tumorerkrankung bis zum banalen Grippalinfekt alle sein. Dann verschwinden diese Beschwerden und dann geht es weiter mit Lymphknotenschwellungen und auch entsprechenden Veränderungen an der Haut oder an der Schleimhaut. Da denkt man natürlich jetzt auch nicht gleich an eine Infektionskrankheit. Und auch die Laborveränderungen sind sehr, sehr unspezifisch. Und mir wurde damals im Studium immer gesagt, dass Lewis, da gibt es diesen schönen Satz, Lewis, bist du es? Sollte man immer bei bestimmten Konstellationen wie bei diesem Patienten daran denken.
Also die Symptome waren erst seit 3 Wochen im Grunde da bei dem Patienten?
Genau. Die Inkubationszeit ist 3 Wochen. Also es ist davon auszugehen, dass er sich mit einem Partner, mit einem Mann einem Mann angesteckt hat, der da diese Treponemen, so nennt sich die Keime, ganz kurz 2, 3 Worte dazu, Treponema pallidum, das ist der ursächliche Keim, ist auch ein Bakterium, gehört zu den sogenannten Spirocheten, weil dieser Keim spiralig gewunden ist und sich selbst um die Längsachse drehen kann und eigentlich relativ schwer zu detektieren ist. Und da muss der Kontakt in der Zeit stattgefunden haben. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass dieses Bakterium nur auf den Menschen geprimed ist. Also es gibt es nicht im Tierreich.
Okay, aber dann lass uns noch mal kurz drüber sprechen, was genau Syphilis jetzt alles im Körper macht. Denn wir hatten natürlich hier jetzt auch eine Kombi mit sehr hohem Alkoholkonsum etc. Aber was genau ist jetzt die Wirkung von Syphilis?
Die Treponemen gelangen über einen Schleimhautdefekt in den Körper. Ich denke, bei dem Patienten war es über die Mundschleimhaut, dass da eventuell Sexualverkehr so praktiziert wurde, dass da die Treponemen über die Mundschleimhaut in den Körper gelangen und die vermehren sich dann oder bilden sich dann sogenannte intrazellulär weiter, sind intrazelluläre Erreger, die dann auch schwer vom Immunsystem abgefangen werden können. Also wir wissen ja, es gibt eine Immunabwehr, jeder Körper reagiert auf Keime, die eindringen auf eine bestimmte Art und Weise und diese Spirocheten können aber dazu führen oder führen dazu, dass die Immunabwehr nicht gleich reagiert oder verzögert reagiert. Deswegen können die sich überall ausbreiten im Körper, können die Lymphknoten befallen, Lymphknoten als reaktive Infektionszentren, wo Immunzellen gebildet werden, die werden größer, die schwillen an und dann ist es halt das Problem, dass der Keim oder das Bakterium sich dann über die Blutbahn immer weiter ausbreitet und gegebenenfalls auch dann ohne Behandlung ins Gehirn gehen kann. Also wir wissen, dass Treponemen die Blut-Hirn-Schranke passieren und auch dann neurologische Symptome wie epileptische Anfälle im Spätstadium oder auch eine Demenz zum Beispiel verursachen können. Also es ist wichtig, die Erkrankung ernst zu nehmen und auch relativ rigoros zu behandeln.
Syphilis wird ja tatsächlich auch Franzosenkrankheit genannt, ne? Oder Liebesseuche. Also es ist ja unheimlich spannend, wenn man sich das mal genauer anguckt, weil die ja unter anderem auch als Kriegswaffe eingesetzt wurde. Und die Krankheit gibt es ja nicht erst seit Kurzem, sondern schon sehr, sehr lange. Also ich habe im Vorfeld der Folge nochmal recherchiert und habe gesehen, dass die mittlerweile sogar schon um das Jahr 1000 herum datiert wird. Da wurde nämlich bei Ausgrabungen in den Knochen, die man da gefunden hatte, konnte der Erreger tatsächlich nachgewiesen werden.
Genau, also in meiner Recherche habe ich gefunden auch, was ich sehr, sehr spannend fand, dass gerade im 15., 16. Jahrhundert, als die Seefahrer da die Welt erkundeten, sowohl die Spanier als auch die Franzosen oder Italiener, natürlich sich dann auf den Schiffen näher gekommen sind untereinander und da dieser Keim dann sich ausgebreitet hat und die Franzosen haben es dann auf die Italiener geschoben und haben dann gesagt, das ist die italienische Krankheit und die Italiener sagen, nein, die Franzosen waren es, das ist die französische Erkrankung. Also last but not least braucht der Keim Menschen, engen Kontakt, Schleimhautkontakt und dann kann man sich schon damit infizieren.
Und diese Epidemien, die seit dem 15., 16. Jahrhundert nachgewiesen werden konnten, waren ja teils sogar kriegsentscheidend. Ich erinnere mich sogar an meinen eigenen Geschichtsunterricht damals in der Schule. Da wurde auch erzählt, dass Syphilis eben als Kriegswaffe eingesetzt wurde. In Form von, dass man zum Beispiel infizierte Frauen in das Lager des Feindes geschickt hat, damit der Feind sich rigoros mit Syphilis ansteckt. Und das war mitunter sehr erfolgreich, wenn man das so sagen darf. Es ist natürlich auch gleichzeitig wirklich eine furchtbare Vorstellung. Auch spannend ist ja die Heilungsgeschichte von Syphilis. Da gibt es ja noch gar nicht so lange eine Heilung für. Also bis zum 20. Jahrhundert hat man an eine Strafe Gottes geglaubt, eben für Sünden, die begangen worden sind. Und jeder, der sich ansteckt mit Syphilis, der wurde eben dementsprechend bestraft. Diese Auffassung wurde dann zum Glück im 20. Jahrhundert abgelöst, als man dann den Erreger identifizieren konnte, also darstellen unter einem Mikroskop und sich den anschauen konnte. Und dann wurde ja in den 40ern Penicillin erfunden. Davor gab es noch lustige, in Anführungszeichen lustig, Experimente in Form von, wir versuchen Syphilis zu heilen mit Quecksilber oder mit Arsen. Also da können wir eigentlich nur froh sein, dass wir jetzt in 2025 leben, denn diese Heilungsversuche, es muss echt wahnsinnig unangenehm und schmerzhaft für die Betroffenen gewesen sein.
Also in der Tat, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Penicillin Gott sei Dank erfunden. Das war ein Breakthrough in der Ära der Infektionsmedizin, weil man konnte erstmals Infektionserkrankungen behandeln.
Fall gelöst.
Und um jetzt den Bogen zu spannen, Lisa, auch zu dem Patienten, Penicillin ist weiterhin erste Wahl bei der Syphilis. Und die bevorzugte Applikation ist aber intramuskulär. Also man spritzt ein gewisses Depotinsulin, entweder in den Oberschenkelmuskel oder in die Gesäßmuskulatur. Das haben wir bei dem Patienten aber nicht gemacht, weil der einfach aufgrund seiner Karexie, also seiner Abmagerung, überhaupt keine Muskelpolster hatte. Und dann sind wir auf ein anderes Antibiotikum umgestiegen, was da in der Zweitlinie empfohlen wird, das sogenannte Doxycyclin. Da haben wir dann die Therapie eingeleitet für 14 Tage, zweimal 100 Milligramm. Und das hat der Patient auch sehr gut vertragen. Und wir schauen uns den Patienten dann natürlich weiter an, ob er dann auch seine Beschwerden losbekommt.
Gibt es da irgendwelche Langzeitschäden, die man durch Syphilis hat?
Die Spirochäden sind im Großen und Ganzen gut behandelbar. Wir müssen halt schauen, dass wir im Blut sehen können, dass die Immunantwort sich des Körpers so aufstellt, dass wir ein Immungedächtnis gegen diese Erreger haben. Das kann man klassischerweise sehen, dass die Immunglobuline oder auch genannt Antikörper sich verändern. Und deswegen betreuen wir ihn auch weiter in unserer Ambulanz und machen die Antikörperspiegel jeweils 3, 6 und 12 Monate nach Therapie, in der Hoffnung, dass wir da eine, wir sagen dazu, Serokonversion sehen. Und gleichzeitig müssen natürlich auch die Beschwerden, die klinischen Beschwerden besser werden und er muss natürlich seinen Lebensstil auch grundsätzlich umstellen. Das ist auch das Wichtigste mit.
Und die Beschwerden sind bei einer guten Behandlung aber relativ schnell weg dann?
Ja, genau. Also wichtig ist eine effektive, schnelle Behandlung natürlich auch mit dem richtigen Antibiotikum, in der richtigen Dosierung, in der richtigen Länge und natürlich auch, dass der Patient die Compliance zeigt, dass er das auch einnehmen möchte. Und das war bei dem Patienten aber gegeben.
Jetzt muss man Jonas aber ja auch doch noch ein bisschen in Schutz nehmen, so sehr wir hier auch in Folge 4 schon wieder sagen, die Männer gehen alle nicht zum Arzt. Wenn Syphilis ein Zeitfenster hat von 3 Wochen, dann war das ja gar nicht so viel Zeit, ne? Dazu muss man ja auch noch sagen, wenn es eine Imitatorenkrankheit ist, so wie du es erklärt hast, dann treten da ja Hautreizungen zum Beispiel auf, so Ausschlag, und dann geht er ja auch wieder weg und dann denkt man, ach, dann ist ja gut. Syphilis führt einen ja so ein bisschen an der Nase herum. Ja, und natürlich muss man trotzdem sagen, wenn man derart viel Gewicht verliert, wenn es einem nicht besser geht, man kann nicht mehr schlafen, Schweißausbrüche etc., dann ist der Gang zum Arzt vielleicht doch zu raten.
Man kann eigentlich immer nur dem Patienten gut zureden, dass wir als Ärzte auf jeden Fall auch eine ärztliche Schweigepflicht haben, dass wir keinen Patienten aufgrund seiner Beschwerden oder seines Sexualverhaltens diskriminieren. Man muss auch sagen, dieser Patient, der dann zu uns kam, der muss natürlich, oder diese Erkrankung muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden, jedoch nicht namentlich, aber wir müssen natürlich schauen, dass diese Erkrankung erfasst wird. Man muss natürlich auch mit dem Patienten reden, dass der Partner informiert wird, also auch sein Umfeld muss involviert werden. Also letztendlich liegt die Gesundheit an jedem selbst, muss man sagen. Aber wir sind in der heutigen Medizin so weit, dass wir sehr vieles akkurat behandeln können. Und dazu muss aber auch der Kontakt zum Arzt stattfinden.
True Crime. Den Erregern auf der Spur.